Dann und herzlich willkommen von mir. Wie schon gesagt, ich habe Psychologie studiert und so, als es dann so Richtung Diplomarbeit damals noch ging, war so dieser Punkt, okay, wie schreibe ich dieses verdammte Teil bloß? Also wir hatten im Studium einmal eine Hausarbeit, die wir schreiben mussten, wo es nicht wirklich Feedback gab und irgendwann heißt es dann, okay, Diplomarbeit zu 100 Seiten, los geht's. War ziemlich stressig und dann so nach und nach so auf ein paar Sachen gekommen, die man mitnehmen kann, die man vielleicht nutzen kann. Und das ist so ein bisschen was die Bestrebung hier, so ein paar Punkte zu sagen. Einige mögen vielleicht bekannt sein, trivial sein, andere vielleicht nicht. Dass man so ein paar Tipps hat, wenn es darum geht, eine Arbeit zu schreiben. Das kann Bachelor, Masterarbeit, das kann alles Mögliche sein, wie man sich die Sachen vielleicht ein bisschen einfacher gestalten kann. Und das Ganze geht auch lustig los. Also es gibt in den nächsten, jetzt noch 44 Minuten, einen schönen Rundumschlag. So angefangen von Vorbemerkungen, so ein paar Sachen zu Anfang. Und dann auch Themenball, Literatur, Ideen, Erhebung, dann Schreibplanung, Sprache, Tipps, Literaturempfehlungen und zum Schluss halt noch so Fragen dabei. Jetzt kann man sagen, okay, wieso Themenball, Literatur und so weiter, wieso kommt das mit rein? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, Schreiben geht eigentlich relativ einfach, wenn die Sachen vorher alle gut gelaufen sind. Wenn da aber schon die Weichen falsch gestellt sind, dann wird es dann halt sehr schwierig. Also diese Idee, man ist dann irgendwann am Ende der Arbeit, klappt den Rechner auf, wirft Word oder LaTeX oder sonst irgendwas an und sagt dann so, los Finger, los geht's. Das kann sehr gut klappen, wenn man die Daten halt und die Informationen alle schön geordnet und verfügbar hat. Wenn man am Anfang in eine falsche Richtung abgebogen ist, wird es dann halt ein bisschen schwierig. Deswegen zuerst noch so ein paar Vorbemerkungen dazu, so ein paar Sachen, die man vorher wissen sollte. Das eine ist so ein bisschen was auch selbstkritisch, was den Vortrag betrifft. So diese eine silberne Kugel, wenn man das macht, klappt mit der Arbeit, wird es nicht geben. Dafür sind die Leute zu unterschiedlich, dafür sind die Schreibsachen zu unterschiedlich. Was der Vortrag hier machen soll, ist so ein paar Optionen geben. Dass man vielleicht nicht die eine silberne Kugel hat, aber vielleicht ein paar und eine davon trifft halt. Dazu gehört auch so ein bisschen was am Anfang, dass man sich überlegt, wieso schreibt man den Text überhaupt? Jetzt kann man sagen, so nach dem Motto, wieso muss ich jetzt da irgendwie einen Text rausmachen? Ich habe doch vorher schon geforscht, das reicht doch. Naja, zum einen, es ist halt die Bewertungsgrundlage, sprich, da gibt es eine Note für und die ist stellenweise nicht ganz irrelevant. Ja. Dann ist es die Grundlage für spätere Arbeiten, wenn man dann zum Beispiel aus einer Bachelorarbeit eine Masterarbeit macht, die Sachen weiterführt oder einen Artikel draus macht, kann sich ja lohnen. Und vor allen Dingen ist auch ein Abbild des Denk- und Arbeitsprozesses. Das heißt im Prinzip, die Arbeit, die Sie schreiben dann, ist das, womit Sie festhalten, wie sind Sie vorgegangen. Dass Sie auch methodisch korrekt vorgegangen sind, dass Sie auch nach einem gleichen Prozess vorgegangen sind, dass die Sachen alle entsprechend Sinn machen. Und wie gesagt, das Dokument bildet damit Ihren Denk- und Arbeitsprozess ab, allerdings nicht in der Hinsicht, dass es eine nachträgliche Rechtfertigung ist, so im Sinne von, ich habe mein Bestes gegeben, bitte gib mir trotzdem eine Note. Die kriegt man auch. Ist auch keine Geschichte, die man irgendwie erzählt, also nicht so eine Hero's Journey, so am Anfang war es dann schwierig und habe mich durchgebissen, sondern wirklich das Vorgehen und den Denkprozess. Also sprich strukturiert, klar, logisch aufeinanderfolgen, dass man sehen kann, sie haben wirklich strukturiert gearbeitet, sie haben die Informationen genutzt und so weiter. Und dann auch mit eindeutigen Belegungen und Argumentationen, das heißt, wenn man dann Behauptungen aufstellt, zum Beispiel in der Informatik, so Android wird häufiger verwendet als iOS, deswegen nehmen wir das, dann sollte halt da irgendeine Quelle drin sein. Oder vielleicht sagt man dann auch, naja gut, Android und iOS werden sehr häufig verwendet, Quelle blablabla, vielleicht sollte man für beides entwickeln, so als Beispiel. Und das Schöne ist auch, wenn Sie dann so strukturiert vorgehen, Sie können rechtfertigbare Fehler machen, weil es ist ja auch eine kreative Tätigkeit und niemand kann Ihnen garantieren, dass die Sachen, die Sie machen wollen, dann am Ende auch wirklich funktionieren und wenn Sie eine Studie machen, dass dann auch die Ergebnisse so rauskommen. Aber wenn Sie am Anfang gezeigt haben, Sie sind strukturiert vorgegangen, die Sachen sollten eigentlich alle so funktionieren und dann kommt halt trotzdem was anderes bei raus, gehört mit dazu, können Sie halt sagen, hey, mein Vorgehen war okay, bitte weist mir einen Fehler nach, wenn ihr den findet. Ich bin dankbar darüber, aber ich habe die Sachen so gemacht, wie es von der Basis her, Literatur und so weiter, mir nahegelegt wurde. Das Schöne bei der Arbeiten ist, meistens habt ihr dann irgendein Template oder es gibt so eine Standardstruktur. Das hier ist so das aus der Medieninformatik, wo ich derzeit tätig bin. Die haben halt so Einleitung, Analyse, Konzeption, Realisierung, Evaluation und dann Schlussfolgerung so ein bisschen am Ende. Und das gibt im Prinzip schon die Struktur vor. Und das Schöne ist, wenn Sie arbeiten, Sie können schon direkt anfangen, die Sachen hier zu füllen, wenn Sie irgendwelche Informationen haben, das so ein bisschen was das Outline nehmen, das Material reinsetzen. Wie gesagt, die Sachen sind meist vorgegeben. Wenn Sie eine empirische Arbeit haben, sowas wie Psychologie oder sonst was in der Hinsicht, wo Sie eine Studie machen, dann beginnen Sie meistens relativ breit, umgrenzen so das Themengebiet, spitzen das immer mehr auf Ihre eigene Studie runter, untersuchen dann die entsprechende Sache und dann machen Sie es wieder weiter im Sinne von, das heißt, das sind die Implikationen dabei. Und nur weil das Ganze hier so strukturiert ist und das so nette Pfeile hat, heißt das nicht, dass man irgendwann dazwischen nicht auch super kreativ sein kann, kann man halt entsprechend eingebunden. Das ist jetzt ziemlich abstrakt, wenn man jetzt überlegt, ich habe sowas noch nie geschrieben, wie sieht denn sowas aus? Das ist tatsächlich das Lustige, die Sachen stehen ja meistens in der Bibliothek rum, wo man eigentlich mal hingehen könnte und mal durchgucken könnte, macht nur relativ wenige Studierende, leider. Weil das gibt Ihnen so einen praktischen Überblick, so im Sinne von, wie sieht denn das normalerweise aus? Gerade wenn Sie sowas noch nie gesehen haben, hätte mir damals wahrscheinlich sehr geholfen, meine andere Diplomarbeit zu sehen. Ich habe es dann direkt irgendwie blind geschrieben, hat aber auch funktioniert. Aber in der Hinsicht sehr empfehlenswert. vielleicht mal einen Betreuer fragen, was ist eine besondere gute Bachelor- oder Masterarbeit, weil einige Studierende machen halt auch sowas wie viel Gewinn und das klappt halt manchmal auch. Also in der Hinsicht dann ruhig mal fragen, was es dazu gibt, dass sie dann einen Einblick kriegen. Kurzen Wort zum Betreuer. Auch das ist meines Erachtens ein Riesenpunkt, der die Arbeit sehr stark beeinflussen kann und wie viel Spaß oder Leiden sie dann beim Schreiben haben, dass man sich da Gedanken macht, bei wem will man eigentlich schreiben. In dem Fall, wenn Sie mit dem Betreuer reden, die Erwartungen klären, was ist für die Person eine gute Arbeit, was müssen Sie da bringen, Zeitplan aufsetzen, regelmäßige Sitzungen, Sie müssen sich austauschen, Sie haben unterschiedliches Wissen, dass Sie da auf dem gleichen Stand sind. Die Passung muss stimmen, es gibt Leute, mit denen kann man eigentlich nicht gut zusammenarbeiten, ist ja auch okay, dann sucht man sich halt jemand anderen. Und das Ziel bei der Sache halt wirklich eine offene Kommunikation. Man muss sich jetzt nicht super mögen, aber man muss irgendwie professionell miteinander zurechtkommen, weil sie wollen ja auch was davon. Sie wollen, dass sie eine gute Arbeit hinlegen, weil die wird dann gut benotet. Und der Betreuer will mit Sicherheit auch was mit ihren Daten, dass er vielleicht im Themengebiet auch weiterkommt. Also das ist ein Punkt, den würde ich nicht unterschätzen. Und ich habe schon mal gesagt, das ist eine kreative Tätigkeit und da gehört auch dazu, dass die Sachen auch mal nicht klappen können. Und da gibt es einen wunderschönen Einseiter, den ich sehr, sehr ans Herz legen kann, der so ein bisschen was drauf eingeht, wieso bei wissenschaftlichen Tätigkeiten, auch kreativen Tätigkeiten, es völlig normal ist, dass man sich dumm fühlt. Weil sie machen was, was vorher noch keiner gemacht hat und sie sind die erste Person, die rausfindet, was nicht funktioniert und dann laufen sie halt erstmal rein. Und das heißt, wenn sie es mit dem Studium vergleichen, viel auswendig lernen, viel anwenden, viel verstehen und jetzt plötzlich müssen sie Sachen neu erstellen, das ist eine komplett andere Kiste und da kann es sein, dass sie wirklich denken, so nach dem Motto, hey, ich habe studiert, ich habe mehrere Jahre investiert, wieso klappt das jetzt nicht? Das gehört mit dazu. Da muss man sich halt durchbeißen und das geht dem Experten auch nicht anders. Und letzter Punkt zu den Vorbemerkungen, dieses, ich bin nicht inspiriert zu schreiben, das ist in der Hinsicht relativ schmu. Sie schreiben ja keine Gedichte oder sowas und selbst Poeten machen sich stellenweise Notizen, sondern sie machen eine wissenschaftliche Arbeit und das ist Handwerk und keine Kunst. Also da geht es vor allen Dingen darum, dass sie saubere Notizen haben, dass sie genau wissen von der Argumentation her, worauf sie hinaus wollen. Das ist eigentlich das, was sie dann beim Schreiben hilft. Es gibt schöne Studien zu, Leute, die schreiben sollten, wenn sie inspiriert sind, Leute, die eine feste Quote hatten, die sie schreiben sollten und Leute, die keine Anweisung bekommen haben. Die Leute mit der festen Quote haben nicht nur mehr geschrieben, die hatten auch mehr Ideen. Und in der Hinsicht also nicht irgendwie auf Inspiration warten, sondern sich dran setzen, sagen, okay, die ersten 15 Minuten werden ziemlich unangenehm sein. Vielleicht dauert es auch mal ein bisschen länger, aber irgendwann kommen sie da rein. Und meistens so Weitersblock-Sachen sind so Sachen, wenn die Struktur nicht klar ist. Komme ich gleich nochmal drauf ein. Das so zu den Vorbemerkungen. Gehen wir direkt mal in die Arbeit selbst rein. Und so das erste Punkt meistens ist so die Themenwahl. Und das ist meistens so ein winzig kleiner Aspekt davon. Wie gesagt, ich bin derzeit so ein bisschen was unter Informatikern unterwegs und ich habe meine Metaphern was angepasst. Also in der Hinsicht wirklich so einen kleinen Aspekt rausgreifen. Erstes Thema aber trotzdem, und da werden jetzt vielleicht auch so ein paar Leute sagen, was hat das denn mit wissenschaftlichem Schreiben zu tun? Wenn Sie sich ein Thema aussuchen, gucken Sie, ob Sie nicht vielleicht irgendwie ein Thema finden, was Sie interessiert, wofür Sie brennen. Stellenweise haben Sie die Wahl. Es gibt auch Betreuer, die lassen mit sich reden, was die Themen betrifft, wenn Sie sich damit auskennen. Nicht irgendwie ein Thema nehmen, wo Sie sagen, es wird nur gerade angeboten, ist vielleicht kein großer Aufwand, sondern suchen Sie vielleicht was raus, wo Sie ein bisschen was Interesse dabei haben, weil Sie müssen sich damit so ungefähr 6 Monate auseinandersetzen, bei einer Diss noch wesentlich länger. Das kann dann ziemlich hart sein. Und auch darauf achten, können Sie die Sachen wirklich umsetzen. Es ist ja eine benotete Arbeit. Haben Sie die notwendigen Fertigkeiten dafür, die Ressourcen, den Datenzugang, Literaturzugang? Wenn es jetzt zum Beispiel in Informatik geht, wenn Sie schon ein paar Frameworks kennen, die dafür relevant sind, super. Wenn Sie sich komplett neu einarbeiten müssen, müssen Sie sich überlegen, schaffen Sie das zeitlich? Wie gesagt, Bachelorarbeit, Masterarbeit, meistens so 6 Monate Zeit. Das klingt lange, das ist verdammt kurz. Weil meistens noch irgendwelche anderen Sachen nebenbei laufen. Dann noch gucken fachkundige Betreuer. Sie brauchen da Unterstützung dabei. Leute, die das Gebiet kennen, die Ihnen auf die wichtigsten Artikel hinweisen können, die Ihnen Feedback geben können. Und vielleicht auch so ein Punkt, können Sie es auch alleine umsetzen? Schönes Beispiel aus der Psychologie. Kollegin wollte eine Studie durchführen mit Polizisten. Hat soweit alles geklärt, also es ging so um virtuelle Trainings und sie brauchte halt wirklich Polizisten dafür. Und alles war unter Dach und Fach und dann lief ihre Arbeit an. Und dann war damals Stuttgart 21, das heißt Großdemos, alle Polizisten waren dahin und sie stand dann da ohne Polizisten. Das war dann nicht unbedingt angenehm für die Person. Und da braucht sie halt einen Plan B, so im Sinne von, okay, wenn jetzt was Wichtiges wegbricht, habe ich da was, wie ich es trotzdem machen kann. Und es heißt nicht, dass es eintritt, nur wenn es eintritt, dann werden sie nicht komplett damit überrascht. Weil wenn dann plötzlich was Wichtiges wegbricht, so wir haben eine einzige Google Glass am Institut, wenn die mal hinfliegt, wäre es schlecht, dass man sich dann schon überlegt hat, was ist denn in dem Fall, dass sie dann auch entsprechend agieren können. Und das Ziel ist halt, dass sie einfach und schnell gute Daten kommen. Das ist in jedem Bereich. Wenn sie eine Literaturarbeit machen, dass sie da halt an die Literatur rankommen. Wenn es darum geht, dass sie eine empirische Arbeit machen, dass sie an Daten kommen, dass sie an Personen rankommen. Wenn sie was entwickeln, dass sie halt entsprechend was erstellen können, was sie dann auch testen können und so weiter. Das ist so das, wo man häufig der Engpass ist. Sie müssen ja über irgendwas schreiben und egal wie die aussehen, das sind halt irgendwelche Daten in der Hinsicht. Und da auch nochmal dieser Punkt, so dieses Thema am Anfang, blenden wir den Rest mal aus. Das ist auch so ein typisches Problem, dass man irgendwie mehr machen will, weil dieses kleine Detail zu machen und nur diese Funktion ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend. Es gibt so dieses nette Konzept von Feature Creep, dass da immer mehr reinkommt, wirklich auf das Kernthema fokussieren. Das ist schwierig genug. Das sauber umzusetzen, hilft in den meisten Fällen, nicht irgendwie alle möglichen anderen Sachen untersuchen. Wie gesagt, das so ein paar Sachen zum Thema. Der nächste Schritt, wenn Sie so beim Thema so ungefähr die Richtung haben, wenn Sie wissen, okay, in dem Bereich mache ich irgendwas, ist so dieser Punkt, wie sieht's aus mit der Literatur? Das ist so das, so aus der Erfahrung, ich habe jetzt mehrere Kurse gegeben mit Personen, von denen auch einige hier im Raum sitzen. Deswegen bin ich aus Vorsicht dabei. Nee, ich hatte es beiseite. Literaturrecherche ist meistens das, was den meisten Leuten keinen Spaß macht. Wenn man so überlegt, man will irgendwas entwickeln und dann muss man sich halt hinsetzen, muss recherchieren, was gibt's denn dafür schon, muss sich durch irgendwie Artikel wühlen, die meistens auch noch auf Englisch sind, die irgendwie kompliziert geschrieben sind, macht keinen Spaß. Verglichen mit, man macht selbst irgendwas, macht ein Studio oder sonst irgendwas. Ich würde es allerdings nicht unterschätzen. Also der eine Punkt vor allen Dingen ist, dass Sie das Rad nicht neu erfinden oder einen neuen Morbus-Hügel aufwerfen, so nach dem Motto blind nach oben und dann, ja, ich bin top an der Spitze der Welt und haben halt so was gemacht, was viele andere auch vor Ihnen gemacht haben. Stattdessen macht es halt Sinn, dass Sie auf den Sachen von anderen aufbauen. Dass Sie gucken, was gab es in dem Bereich schon, was können Sie aufgreifen, was können Sie weiterentwickeln, dass da was Besseres bei rauskommt. Das ist so der idealistische Punkt. Sie können ja auch sagen, was die anderen machen, interessiert mich nicht. Ich bringe meine Sache raus und für die Arbeit reicht es vielleicht, für eine Publikation dann weniger, weil die Reviewer, die dann drüber gucken und das bewerten, werden wahrscheinlich die anderen Arbeiten kennen. Das hier ist der Grund, der vor allen Dingen, auch sehr eigennützig Sinn macht. Sie ersparen sich einfach massiv Zeit, weil Sie dann gucken können, was haben die anderen Leute verwendet, auf welche Theorien fundieren die, welche Methoden haben die angewendet, was waren dafür offene Fragen, wo Sie vielleicht Ihre Frage für Ihre Arbeit auf ein Silbertablett bekommen. Da macht es halt wirklich Sinn, mal in die Literatur reinzugucken, weil ist denn da der aktuelle Stand. Wie gesagt, das spart extrem viel Arbeit. Sie können natürlich auch sagen, naja gut, ich könnte eine Stunde mich vor Google setzen oder vor einen Rechner, vor entsprechende Datenbanken setzen. Stattdessen verbringe ich lieber einen Monat dazu, die Sachen selbst irgendwie zu entwickeln, geht auch. Aber wie gesagt, Sie haben nur 6 Monate Zeit, da wird es halt ein bisschen eng. Literaturrecherche-Strategien nur ganz grob, weil es vom Thema vielleicht ein bisschen was weiter weg ist. Erster Schritt, so tatsächlich Experten fragen, ist nicht Schlimmes dabei, mal zu fragen, was sind die wichtigsten Artikel in dem Bereich? Dann wissen Sie auch, dass die Person, bei der Sie schreiben, das Themengebiet ziemlich gut kennt. In vielen Bereichen gibt es so 1, 2 wirklich relevante Artikel oder auch so Überblicksartikel, mit denen Sie gut starten können. Und dann Standardsachen, Bibliografien, Datenbanken. Sie können sowas wie Science Direct, Web of Science und so weiter nehmen. Einige Disziplinen haben ihre eigenen Datenbanken. Mediziner zum Beispiel, Psychologen auch. In der Informatik sowas wie ACM Digital Library oder die Mensch-Computer Digital Library, da gibt es diverse Sachen davon. Und da geht halt der Spaß los, mit den richtigen Suchbegriffen zu schauen. Literaturverzeichnisse von Artikeln sind auch noch sehr hilfreich. Es gibt auch einige Datenbanken, bei denen können Sie sehen, von wem wurde dieser Artikel zitiert. Dann können Sie auch in die Zukunft suchen. Was Google Scholar betrifft, ja, in jedem Fall mitnehmen, weil viele Literatur finden Sie nur bei Google Scholar, weil die nicht in die normalen Datenbanken reinkommt, was nicht unbedingt heißt, dass die schlecht sind. Das Problem dabei ist, Sie wissen halt nicht, wonach Google sortiert. Und Sie wissen nicht, wenn Sie gerade sehr viele Treffer haben, ob Sie mit den ersten 2, 3, 4 Seiten so die wichtigsten Sachen abgegrast haben. Deswegen würde ich in dem Fall gucken, nehmen Sie noch ein paar wissenschaftliche Datenbanken mit, dass die auch dabei sind. Und wichtig halt, dass Sie die Suche dokumentieren, gerade wenn Sie mehrfach suchen, dass Sie da nicht wiederholt auf dieselben Sachen kommen. Wenn Sie jetzt die Artikel haben und Sie brauchen sie dann zum Beispiel für die Einleitung oder für den theoretischen Hintergrund, wo Sie entsprechende Artikel zitieren, ist die Frage, okay, Sie haben jetzt die Artikel da liegen, wie kriegen Sie die zu einem vernünftigen Text? Und das ist so dieser Punkt, so Literaturmanagement. Wahrscheinlich werden einige von Ihnen schon so Literaturmanagement-Programme kennen. Hier mal als Beispiel Papers. Die sehen meistens gleich aus. Hier haben Sie ein paar Sachen zum Organisieren. Hier haben Sie so die Übersicht über die einzelnen Paper, die drin sind, oder Buchkapitel oder Bücher. Also halt so datenbankmäßig, tabellenmäßig, hier eine Vorschau auf die PDF. Und hiermit können Sie halt die entsprechenden Einstellungen vornehmen, was da drin steht. Gibt es diverse von, wenn man mal guckt, Wikipedia so zitiermäßig vielleicht nicht unbedingt, aber wenn Sie mal schauen wollen, was es da gibt, Wikipedia hat so immer so nette Listen drin von so den typischen Programmen dabei, so Citavi, Paper, Zotero, was im Browser funktioniert, Mendeley, was auch so Social Networking Sachen mit drin hat, da gibt es eine ganze Menge davon. Was die Literaturmanager selbst betrifft, die haben einen ziemlichen Vorteil und deswegen würde ich auch empfehlen, nutzen Sie die Teile für Ihre Literatur, gerade wenn Sie dann schreiben und auf die Artikel verweisen. Weil das Schöne ist, nicht nur, dass Sie eine übersichtliche Sammlung hier drin haben, sondern Sie können damit relativ schnell Zitationen einfügen. Wenn Sie dann Ihren Text schreiben und sagen müssen, von wem der kommt und die Literatur ist in dem Literaturmanagementprogramm drin, können Sie dann meistens Tastenkombinationen drücken oder geben einen Kürzel ein und dann verweisen Sie auf einen Artikel und am Ende sagen Sie, okay, mach mir das Literaturverzeichnis und dann macht ihr Ihnen das Literaturverzeichnis auch. Dann müssen Sie nicht nach irgendwie APA oder sonstigen Regeln, IEEE, entsprechend das Literaturverzeichnis unheimlich aufwendig manuell erstellen. Da allerdings dazu gesagt, da müssen auch die Daten in dem Literaturverwaltungsprogramm stimmen. Das heißt, Sie müssen dann auch beim Artikel alle Informationen drin haben, wer waren die Autoren, in welchem Jahr wurde es publiziert, wie ist der Titel des Artikels, wie ist der Titel der Zeitschrift, welches Issue, welches Volume, welche Seitenanzahl. Und das Gemeine bei den Programmen ist, wenn da was fehlt, dann sagen die schon mal, ja gut, da fehlt halt was, dann lasse ich es halt aus. Das sieht man dann so stellenweise bei studentischen Einreichungen, wo man dann feststellt, da sind irgendwie zwei Komma hintereinander oder bei dem Buch fehlt halt irgendwie Verlag und Ort. So, das ist dann irgendwie nicht so gut. Aber dafür sind die halt wirklich sehr gut. Also sie ersparen sich damit eine Menge Arbeit. Nachteil ist, wenn sie wirklich mit dem Text hantieren, da gibt es halt weniger Möglichkeiten dafür. Was ich deswegen empfehlen würde, und vor allen Dingen auch, wenn Sie viel Literatur finden und die versuchen da reinzubringen und für jeden Text angeben müssen, alle Daten, dass die auch alle vollständig sind, dass Sie auch wirklich guten Gewissens sagen können, ich will das jetzt zitieren und habe dann tatsächlich auch die komplette Zitation drin, würde ich empfehlen, gehen Sie wirklich so als zweistufig vor. Das erste ist, wenn Sie Literatur finden, sorgen Sie dafür, dass Sie Sachen als PDF haben, und zwar wirklich von allen Sachen, die Sie haben. Dann nennen Sie das Teil einheitlich und da würde ich empfehlen, nehmen Sie Autor, also jeweils mit Unterstrich und am Ende das Jahr, also so ähnlich wie hier. Und sammeln Sie die erstmal in einem Ordner. Noch nicht ins Literaturverwaltungsprogramm reinsetzen, sondern erstmal sammeln. Ich habe mal eine Literaturrecherche gemacht zum Thema, wieso Informatikstudierende ihr Studium abbrechen, eine Stunde investiert, an die 50 Paper gefunden, erstmal alle in Ordner reinpacken, entsprechend die Namen eingeben. Weil die Namen kriegen Sie sehr einfach raus. Egal wo das irgendwie Paper liegt, die meisten Leute, die es geschrieben haben, wollen, dass ihr Name irgendwie sichtbar ist und dann können sie halt gucken, von wem wurde das geschrieben. Das kriegen sie sehr einfach hin. Und da können sie zum Beispiel sehen, okay, ich habe jetzt hier irgendwas doppelt, da können sie reingucken, ist das der gleiche Text oder hat die Person einfach 2000 irgendwie zwei Artikel rausgebracht, kann ja auch sein. Und da können sie es halt umbenennen und ein A oder ein B dahinter setzen. Aber erstmal so sammeln, noch nicht irgendwie in das Literaturverwaltungsprogramm rein. Und dann wirklich so eine Triage machen, gucken, was ist wirklich relevant. Und dann nur die verwendete Literatur ins Literaturverwaltungsprogramm einfügen. Also wenn Sie dann, was ich, Esoterik oder sonst irgendwas haben und wissen, das ist die Literatur, die ich brauche, die schmeißen Sie rein. Und da gehen Sie dann wirklich so religiös vor, jeden einzelnen Punkt sagen, okay, vollständig ja, dann den nächsten, vollständig ja, dann den nächsten. Weil, wie gesagt, wenn Sie eine umfangreiche Literaturrecherche machen und da vielleicht so 200, 300 Paper haben und wollen dann für jedes einzelne Paper eingeben, genau die Daten, da sind Sie in Ewigkeit dran, das macht keinen Spaß. Und meistens werden Sie es dann eh nicht brauchen. Also deswegen so sammeln. Hier zum Beispiel mal ein Beispiel, auch hier wieder die Sachen gesammelt. Das war so die Gründe, wieso Leute ihr Studium abbrechen. Da sieht man auch zum Beispiel hier, das sind die selben Namen. 2 Jahre Abstand. Deutet so darauf hin, vielleicht haben die da mehr dazu gemacht, dass man dann vielleicht mal auf die Webseite von den Autoren geht und mal guckt, ob die vielleicht noch neuere Sachen gemacht haben. Also auch das ist ein Vorteil, wenn Sie hier nur die Autorennamen drin haben. Das reicht Ihnen am Anfang schon mal. Und wie gesagt, wirklich von alles ein PDF machen, auch von Webseiten. Es kommt immer wieder vor, dass eine Webseite plötzlich verschwindet oder dass ein Nachrichtenartikel plötzlich geändert ist und da steht noch nicht mal unten drunter, was sich geändert hat. Deswegen, sobald Sie irgendwas sehen, drucken Sie es als PDF oder nehmen Sie ein Plugin, was Ihnen ein PDF draus macht. Das hilft dann. Was jetzt das Artikel in den Text betrifft, da würde ich empfehlen, nehmen Sie so eine Art Legostein-Metapher. Sie brauchen nicht den gesamten Text, sondern Sie brauchen bestimmte Bausteine aus dem Text, die Sie dann in Ihrer Arbeit verwenden und das entsprechend korrekt zitiert und nicht Sinn entstellt. Wenn es da Autoren gibt, die sagen, es gibt 5 Gründe gegen dieses Teil, es gibt einen guten Grund, aber den kann man auch ziemlich gut entkräften und sie sagen, die Autoren haben gesagt, es gibt einen guten Grund dafür, die sind dafür, dann werden die Autoren ziemlich unglücklich. Aber letztendlich, sie gehen in den Text rein und gucken, was brauchen sie davon. Wenn es zum Beispiel um eine bestimmte Angabe gibt, was ich, wie viele Geräte wie verfügbar sind, zitieren Sie die, da gehen Sie halt wirklich sehr selektiv vor, was brauchen Sie aus dem Artikel. Stellen Sie sich vor, Sie haben für Ihre Arbeit irgendwie 100 Artikel gefunden und wollen die jetzt alle lesen, da sind Sie eine Weile dran. Da macht es Sinn, eher genau reinzugehen, was brauchen Sie aus dem Artikel, wieso ist der interessant, suchen sich Informationen raus, Sie stellen sicher, dass sie den Kontext drin haben, dass sie da nicht den Leuten irgendwas in den Mund legen, was sie nie gesagt haben, und nehmen dann halt entsprechend die Informationen daraus. Das heißt, wenn sie dann ihre Artikel haben, wie gesagt, erstmal wirklich eine knallharte Triage machen. So wirklich, was sind die Sachen, die sie auf jeden Fall lesen müssen, wo sind sie sich unsicher, was ist vermutlich irrelevant, wirklich Stapel bilden oder halt Ordner bilden und dann halt da entsprechend durchgehen. Den Artikel selbst auch nicht linear lesen, das ist auch eine Sache, mit der man sich sehr viel ersparen kann, weil häufig wissen sie noch nicht genau, ist der Artikel wirklich für sie sehr relevant. Und da die meisten Artikel ein klares Organisationsprinzip haben, so Abstract, Einleitung, beim empirischen Artikel Methodenteil, Ergebnisse, Diskussionen, vielleicht eine Schlussfolgerung daraus, können Sie da wunderschön springen. Das heißt, Sie können erstmal gucken, was steht denn im Abstract drin. Das ist so die Kurzzusammenfassung von einem Artikel, wo wirklich mit wenigen Worten, so 200 Wörter, steht so die Kernessenz von dem Artikel drin. Da gucken Sie drauf. Und dann vielleicht mal in die Discussion gehen, in die Schlussfolgerung. So nach dem Motto, haben die überhaupt was Vernünftiges rausgefunden? Macht das Sinn, dass ich mir den Artikel genauer angucke? Und dann vielleicht mal Einleitung oder andere Sachen reingehen. Und in jedem Fall, wenn Sie solche Artikel lesen, machen Sie sich unbedingt Notizen dabei, weil man unterschätzt, wie viel man dabei vergisst. Das sind so ein paar Möglichkeiten, wie man Sachen dokumentieren kann. Hier zum Beispiel, dass man zu jedem Artikel einen Einseiter anlegt oder dass man halt die Sachen digital liest, die Sachen markiert, sich Notizen hier reinsetzt. Und wenn man die Sachen digital liest, also es gibt ein paar Leute, die haben hier iPads oder Tablets mit, zum Beispiel Goodreader, die Sachen einfach markieren, dann sagen, exportiere mir die Sachen, die ich gehighlightet habe, samt Notizen, dann landen die im E-Mail-Eingang und da können Sie halt sagen, okay, ich schmeiße die Sachen jetzt zum Beispiel in Outline rein und habe da so die Sachen, die ich gehighlightet habe. Da müssen Sie nicht alles abtippen. Sie können es auch einfacher machen, wenn Sie sagen, zum Beispiel, Sie wollen Gründe haben, wieso jemand das Studium abbricht, dass Sie dann sagen, okay, was brauche ich davon? Ich brauche die Quelle, weil die brauchen Sie immer, wenn Sie irgendwas lesen. Sie müssen wissen, wo haben Sie es gelesen, Sie müssen es zitieren, ansonsten ist es ein Plagiat. Dann brauchen Sie vielleicht so eine kurze Zusammenfassung. Was haben die denn gemacht? Wen haben die denn untersucht? Und dann, welche Faktoren gibt es denn, wieso Studierende, die ihr Studium abbrechen? Und da gehen Sie wirklich durch die Artikel durch und suchen sehr speziell danach, wen haben die untersucht und was waren die Faktoren, die sie gefunden haben? Und schreiben sich nur die Sachen raus. Und da können Sie wirklich über einen Artikel relativ grob drüber gehen und brauchen den wirklich nicht im Detail zu lesen. Am Anfang vielleicht die Artikel erst komplett lesen, wenn sie wirklich sehr zentral sind. Nachher gehen Sie da wirklich eher drüber und suchen wirklich nach den relevanten Keywords. Und das Schöne ist, wenn Sie solche Notizen haben, Sie können dann auch sagen, jetzt mache ich mir eine vernünftige Ordnung dabei, dass Sie dann zum Beispiel sagen, hier ist ein Outline, wo man die Sachen hier auch einklappen kann. Und dann haben Sie halt die Überschriften und sammeln aus verschiedenen Artikeln, was die Leute dazu gesagt haben. Zum Beispiel, was es für unterschiedliche Definitionen zu einem Thema gibt. Wichtig ist halt, dass hier immer die Quellenangabe dabei ist, weil aus denen können Sie sich dann wirklich Lego-Bausteinmäßig Ihren Text mehr oder weniger zusammenbauen. Nicht, dass Sie die Sachen eins zu eins reinsetzen, aber dass Sie mit den Bausteinen arbeiten und dann halt die Sachen paraphrasieren. Oder halt bei empirischen Sachen, dass man halt sagt, hier ist die Quelle drin, hier ist das Thema, hier sind die unabhängigen Variablen, die abhängigen Variablen, die Hauptergebnisse und die Hauptdiskussionspunkte. Geht auch. Kurz noch ein Punkt, das ist so dieser Punkt, Ideen braucht man natürlich auch, wenn man irgendwelche Sachen macht, entwickelt und so weiter. Wie geht man damit um? Da ist so dieser nette Punkt, so dieser Ideenkreislauf von Csikszentmihalyi und anderen halt, die halt gesagt haben, okay, man beschäftigt sich mit dem Thema, macht irgendwas anderes, hat ein Aha-Erlebnis, guckt, ist die Idee wirklich gut und entwickelt sie dann weiter und dann geht es halt hier wieder zurück. Und das ist halt mit einer der wichtigsten Punkte bei Ideen. Es ist selten eine Idee, sondern Ideen entwickeln sich weiter. Und vor allen Dingen auch dieser Punkt, sie brauchen Zeiten, in denen sie was anderes machen. Nicht, dass man das Ganze nur macht, aber dass man auch die Zeiten hat. Und das ist halt eine Sache, die heutzutage relativ selten ist. Und da bieten sich halt so ein paar Strategien an, die man nehmen kann, um halt die Zeit ein bisschen was zu nutzen in der Hinsicht. Also, dass man hier zum Beispiel mal zu Fuß geht, offline geht und so weiter. Präsentationen und Meetings nutzen, vielleicht nicht unbedingt dieses, aber so generell gibt es da genug Sachen dabei. Das ist halt mit Digitalgeräten etwas schwierig geworden heutzutage, dass man wirklich mal die Gedanken kreisen lässt und dann auf Ideen kommt. Und das Gemeine bei den Ideen ist, die kommen dann meistens zu unpassenden Zeiten. So gerade unter der Dusche ist so ein Klassiker. Da kann man sich dann halt so einen Block hinhängen mit einem Stift, dass man so beim Duschen sich kurz was notiert, Zettel abreißt, drüber wirft, nach dem Duschen sammelt man es auf. Muss man die Dusche nicht unterbrechen und wenn man dann gleich die nächste Idee hat, liegt halt der nächste Zettel da. Würde ich dringend empfehlen, machen Sie es mal für eine Weile, machen Sie es mal einen Monat lang so, jede Idee aufschreiben, gucken, ob die was ist, weiterentwickeln und schauen Sie mal, ob Sie dann vielleicht mehr oder bessere Ideen haben. Weil meistens unterschätzt man das, wie viele Ideen man hatte, dann weggelassen hat, weil ja, so gut war sie nicht wirklich, ich habe jetzt keinen Bock drauf, die aufzuschreiben, Dusche zu unterbrechen. Machen Sie es mal, gucken Sie mal, was dabei rauskommt. Wichtig ist halt, dass Sie diese Sachen systematisch ablegen. Ich würde empfehlen, machen Sie eine Textdatei zum Beispiel, wo Sie die Sachen erstmal alle reinsetzen, dass Sie die auch gut lesen können. Bloß keine Zettelschublade mit irgendwelchen Gekritzel. Okay, ertappt. Ideen weiterentwickeln und selbst Sachen, die Sie nicht umsetzen können, sammeln Sie mal. Vielleicht sind Sie später glücklich drüber. Wenn Sie viel am Rechner sitzen, die meisten wahrscheinlich, einige sogar hier, legen Sie mal eine Datei in die Taskleiste oder ins Dock. Ich weiß nicht, ob Windows das noch hat, ich benutze keins. Und da haben Sie halt den Vorteil, Sie können halt relativ schnell kurz die Datei öffnen, kurz reinschreiben und bei Mac geht das Ganze dann halt entsprechend auch ohne irgendwie an die Maus zu gehen. Das heißt, Sie sind am Arbeiten, haben eine Idee, kurz Tastenkombinationen schreiben, speichern, schließen, zurück zur alten Applikation und weiter geht's. Wirklich mal die Ideen notieren, aus dem Kopf, aus dem Sinn. Prima, Sie können weiterarbeiten, die Idee ist gespeichert. Wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln, so Designs, Konzepte, Studien und so weiter, nicht jeder hat ein Whiteboard, braucht man auch nicht. Das sind super geile Folien namens Magic Chart. Die haften durch statische Aufladung, die nimmt man einfach, hält die an die Wand, dann haften die so ziemlich an allen Wänden. Und da können Sie sich ein schönes, großes Whiteboard basteln. Preislich gesehen auch okay, hängen Sie es an die Wand, können Sie entsprechend rumskizzieren, weiterarbeiten. Wie gesagt, sehr zu empfehlen, gerade wenn es so Stift in die Hand nehmen, davor stellen, weiß noch nicht genau, ob man irgendwas schreiben will, guckt drauf, ja, da gibt es vielleicht noch was, kann man schöne Studien entwickeln. Sollten Sie irgendwie eine empirische Untersuchung machen, gibt es einige Leute, Psychologie, Medizin stellenweise, stellenweise auch Medieninformatiker, die dann vielleicht mal an die Nutzer ran wollen. Dazu ganz kurz eine Sache, weil das nicht auf alle betrifft. Da würde ich dringend empfehlen, lieber früher als später den Kontakt mit der Empirie, insbesondere Vortest. Springen Sie ins kalte Wasser, gehen Sie mal an die Leute ran, fragen Sie sie mal. Nicht, dass Sie Ewigkeiten was entwickeln, sondern dem Gedanken, es muss perfekt sein und dann probieren Sie es aus und Sie haben am Anfang einen Denkfehler drin, der sich dann wirklich bitter rächt. Wenn Sie irgendwas bei Erhebungen machen, dokumentieren Sie Ihre Entscheidungsschritte, auch die Sachen, die Sie nicht machen. Weil es ist garantiert eine Frage, wenn es dann im Kolloquium heißt, wieso haben Sie nicht das und das gemacht? Und es dann heißt so, ja, ich hatte gute Gründe dafür. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche die Gründe dafür waren, weil ich habe es ja nicht gemacht. Ich habe es dann wieder vergessen. Frühes Feedback von Betreuern, dass die mal drauf gucken können, gerade wenn Sie an Leute rangehen, deren Zeit vielleicht auch nicht gerade preiswert ist. Und bevor Sie das erste Richtige erheben, spielen Sie mal alle Schritte der Auswertung durch. Eine der beliebtesten Sachen ist, man hat einen schönen Fragebogen, stellt den Fragebogen, erhebt sehr viele Daten, will es dann auswerten, stellt fest, ich habe eine wichtige Frage vergessen, dann tut es halt weh. Was die Auswertung selbst betrifft, klar, Backup-Originaldateien, die Sachen kriegen Sie nie wieder oder Sie wollen sich halt nochmal in die Fußgängerzone stellen oder Museumsbesucher befragen. Auswertungsschritte auch genau dokumentieren. Viele Statistikprogramme bieten an, dass man die Syntax speichern kann, das in jedem Fall auch machen. Was da hilft, ist auch, dass man hierarchische Notizen macht, dass Sie auf einer Ebene wirklich die sehr detaillierten Werte haben, auf der nächsten Ebene dann die Sachen zusammenfassen oder dann zum Beispiel auch Interpretationen reinschreiben, was die Daten bedeuten. Das kann helfen, aus den Daten Sinn zu machen, weil man kann sich daran sehr leicht verlieren. Und wenn Ihnen beim Auswerten irgendwas einfällt, so mögliche Erklärungen sofort notieren. Es kann sein, dass Sie später nicht mehr auf die Ideen kommen. Wie gesagt, ich halte es sehr kurz, weil es nicht für alle relevant ist. Wenn Sie sich dafür mehr interessieren, ist so aus der psychologischen Ecke. Andy Field hat zwei gute Bücher geschrieben oder ein Buch mit Suchen und Untersetzen. Das über SPSS, das über R. Und wenn Sie einfach nur sagen, ich muss jetzt hier irgendeine Korrelation rechnen, ich habe keine Ahnung, was das nochmal war und ich habe jetzt hier SPSS, wie mache ich denn das? Dafür ist das Buch wirklich gut. Das hat sehr überschaubar, auf wenigen Seiten steht prägnant drin, Sie wollen irgendwas rechnen, das brauchen Sie, so gehen Sie vor, das gibt Ihnen SPSS, das bedeutet das, so dokumentieren Sie die Sachen im Text, das können Sie ohne Probleme nehmen. Es gibt einige Sachen, mit denen ich mich relativ gut auskenne und das Buch hat an der Stelle auch wirklich Hand und Fuß. Also es ist knapp, aber es ist nicht zu knapp. Okay, so letzte Viertelstunde, schauen wir mal auf das Schreiben selbst. Da ist, wie gesagt, mein Eindruck, auch von Erfahrung, auch von Gesprächen und so weiter, dass so ein Hauptproblem ist, gerade so bei Writer's Block-mäßig, dass die Struktur nicht klar ist, die Argumentationsstruktur, der rote Faden. Man hat sehr viele Sachen gemacht, man hat die Sachen rumliegen und die Frage ist, wie kriege ich das jetzt in kohärenten Text rein? Wie gesagt, Sie haben einige Vorteile dabei. Sie schreiben ja kein fiktionales Buch, wo es in alle Richtungen geht, sondern Sie haben eine klare Gliederung drin. Die können Sie auch entsprechend nutzen. Wie gesagt, hier nochmal Medieninformatik als Beispiel. Und daran können Sie sich immer grob orientieren. Da wissen Sie schon mal, okay, die entsprechenden Sachen gibt es, da müssen Sie halt entsprechend Inhalte reinfüllen. Was ich dann dringend empfehlen kann, und das geht so als nächstes in die Richtung Silver Bullet, weil ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, egal wie man es jetzt konkret realisiert, sind Inhaltsoutlines, wo man wirklich erstmal sammelt, wirklich als Knochen die Informationen, die Sie haben. Das heißt, so ähnlich wie bei einer PowerPoint-Präsentation haben Sie die Informationen drin, aber Sie haben keine richtigen Sätze drin. Das Problem ist, sobald Sie einen Satz schreiben und dann den nächsten Satz schreiben, dann hängen die meistens aneinander. Sie haben irgendwas geschrieben und dann kommt sowas wie das heißt, daraus folgt und so weiter. Und die beiden Sätze können Sie dann nicht mehr trennen, die kleben aneinander. Und die Idee ist, dass man hier wirklich die inhaltlichen Punkte sammelt. Und das Schöne beim Outliner, Sie können ja Sachen einklappen, wo Sie dann auf die Details reingehen und können da nochmal Details reinsetzen, was das denn genau bedeutet. Und können die Sachen so erstmal hierarchisch ordnen, können die Informationen erstmal reinsetzen. Und solange die in diesem Knochenformat sind, können Sie sie auch beliebig hin und her schieben. Das heißt, Sie können da erstmal sammeln, was haben Sie denn überhaupt? Fehlen Ihnen noch irgendwelche Informationen? Haben Sie alle Inhaltselemente drin? Haben Sie einen roten Faden drin? Macht das Sinn von der Reihenfolge, wie Sie es erzählt haben? Oder setzen Sie plötzlich was voraus, was Sie noch gar nicht erwähnt haben? Haben Sie Querverweise drin, die Sie machen wollen? Dass Sie sich wirklich explizit Notiz machen, hier darauf verweisen, Sie haben das vorher schon mal gesagt, dass Sie im Text sagen können, siehe Kapitel blablabla. Und auch Erinnerungen, die sich reinsetzen können. Es gibt ja meistens für diese Sachen so ein paar Punkte, die erfüllt sein müssen, die am Ende klar sein sollen. Da können Sie sich Notiz reinsetzen und können hier erstmal anfangen, die Sachen zu sammeln. Und das heißt zum Beispiel, wenn Sie jetzt so aus Artikeln bestimmte Sachen draus haben, können Sie sie reinsetzen. Also hier wirklich als inhaltlichen Punkt. Das hat der Autor dazu gesagt. Das ist so das kurz auf den Punkt gebracht und das können Sie halt hin und her schieben und können daraus erstmal die Struktur bauen. Wie gesagt, Lego-Stein-Metapher. Wichtig, wie gesagt, ist, dass die Quellenangabe immer dabei ist, weil die brauchen Sie, ansonsten können Sie es nicht verwenden. Ich habe aus meiner Diplomarbeit, glaube ich, drei Zitationen im Prinzip rausgenommen, weil ich nicht wusste, von wem die waren. Da muss es halt ohne gehen, weil man die Sachen halt nicht verwenden kann, wenn man nicht weiß, von wem die nochmal waren. Und das kann immer mal passieren, dass man vergessen hat, aufzuschreiben. Und auch gerade solche Sachen, wo Sie denken, so wie die Person schreibt, werde ich nie schreiben. Ich weiß auch immer, was meine eigenen Sachen sind. Unterschätzen Sie es nicht. Sie entwickeln sich weiter, Sie nehmen den Schreibstil auf und irgendwann können Sie nicht mehr genau unterscheiden, was waren Ihre Worte, was waren die Worte der Person. Und dann macht es halt Sinn, das wirklich immer explizit zu haben. Ich glaube, so Gutenberg und Co. haben Sie mitbekommen. Das sind so Sachen, die wollen Sie definitiv in Ihrer Arbeit drin haben. Wie gesagt, ich kann dafür Outliner sehr empfehlen. Auch hier wieder, Wikipedia hat eine nette Liste. Ich habe mal lange Zeit Circus Ponys Notebook verwendet, bis es eingestellt wurde, was sehr wehgetan hat, nicht nur mir. Derzeit Omni Outliner ist ein schönes Programm, wenn auch nicht unbedingt preiswert. Das ist der Nachteil dabei. Die sind sehr gut, aber auch sehr teuer. Ich benutze kein Windows, aber ein Kollege hat zum Beispiel mal UV-Outliner ausprobiert, also wie die Sonnenstrahlung, wie auch immer das Teil heißt, und dann Outliner. Da hat er, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gemacht, aber es gibt, wie gesagt, diverse dabei. Heißt aber nicht, dass man es damit machen muss. Es gibt ja auch Leute, die sind eher visuell unterwegs. Das war ein Kollege von mir, deswegen sehen Sie auch keinen Text, der lesbar ist. Der hat halt gesagt, er macht sowas Ähnliches, nur er nimmt eine Mindmap und hat halt hier die Knoten drin, wo er halt seine Strukturelemente drin hatte und hat dann halt hier in die Notizen den Text reingeschrieben. Erstmal auch nur Stichwörter und irgendwann hat er es ausformuliert. Und am Ende hat er gesagt, mach mir daraus einen Text und hat er sein erstes Draft gehabt. Wenn man so auf eine visuelle Struktur unterwegs ist, kann das auch ganz gut funktionieren. Hier ein bisschen was ketzerig bei den Leuten, die hier sein werden, aber man kann auch Word verwenden. Ich bin auch kein Freund davon. Zum Beispiel einfach mit Bullet Points hier zu arbeiten. Quellenangaben vielleicht einfach eckige Klammer mit entsprechend den Sachen drin. Nur wenn Sie das machen, Sie haben auch unter Word so eine Art Outlining an sich, wo Sie zumindest Sachen einklappen und verschieben können, dann macht die vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Und wo wir schon mal bei Word sind, nehmen wir den bösen Bruder. Hallo Excel. Auch das kann Sinn machen. Gab mal jemand, der hat eine Bibliografie geschrieben, der brauchte also die Daten über die Lebensereignisse von der Person, hat dann halt gesagt, er nimmt Excel, nimmt eine Spalte für das Datum, das andere für die Uhrzeit, sofern relevant, hat eine weitere Spalte für das, was passiert ist und noch eine Spalte für Kategorie, hat erstmal wild gesammelt, hat entsprechend immer das Datum richtig eingetragen, am Ende gesagt, sortieren wir das Ganze und dann hat er wirklich so einen chronologischen Lebenslauf der Person. Kommt man nicht unbedingt drauf bei Excel, aber funktioniert. Also in der Hinsicht kann man auch ein bisschen kreativ sein. Das Schöne halt bei den Outlinern ist, sobald Sie die Informationen drin haben und festgestellt haben, das macht Sinn, da sind alle Sachen drin, können Sie das Teil einfach neben Ihr Schreibprogramm legen, können hier durchgehen, können hier diese kleinen Checkboxen drin haben und können die Sachen dann einfach abhaken, die Sie schon drin haben und die Sie verwenden wollen und können den Text so runterschreiben. Nachteil ist, wenn Sie den Weg gehen und erstmal einen Outline basteln, es dauert eine halbe Ewigkeit, bis Sie einen vernünftigen Text haben. Da macht es vielleicht Sinn, dass Sie sagen, Sie schreiben, machen halt einen Outline für die Einleitung, für theoretischen Hintergrund und schreiben das halt relativ bald, dass Ihnen Ihr Betreuer auch Feedback geben kann. Weil den werden Sie auch brauchen, wenn Sie einen Text schreiben, dass Ihnen der Betreuer sagt, das ist wissenschaftlicher Stil, das nicht. Was den Text selbst betrifft, so sprachliche Aspekte, das ist auch so eine Sache, was sind jetzt die richtige Formulierung dabei? Da kann ich die Academic Phrasebank sehr empfehlen. Falls irgendjemand weiß, wieso die ohne www nicht funktioniert, gerne mal den Leuten Bescheid sagen. Aus welchen Gründen auch immer hat die ohne www bei mir nicht geladen. Aber die haben so eine Sammlung gemacht von den typischen Formulierungen, die man braucht. Also die man beschreiben braucht, ja? Ah, okay. Yay. Kann es rausnehmen. Aber die haben eine wunderschöne Sammlung drin von so Standardformulierungen, die man braucht. Also wenn man da nicht weiß, wie drückt man solche Sachen aus, sehr zu empfehlen, da mal drüber zu gucken. Meistens kriegen sie es mit, wenn sie Sachen lesen. Was die Kriterien selbst betrifft, ein schönes Buch von Ellie, The Craft of Scientific Writing, der sagt halt, es sind vor allem diese Kriterien hier, also die als Hauptkriterien. Die Sachen müssen präzise sein, sie müssen sagen, was sie meinen. Richtige Wort, richtige Detaillevel. Es muss klar sein, vermeiden Sachen zu sagen, implizieren, die sie nicht meinen. Gerade Mehrdeutigkeit, Komplexität. Es muss ehrlich sein, seriös und ohne Umschweife, nichts verstecken. Wenn irgendwelche Fehler drin sind, sagen sie, wie sie damit konstruktiv umgegangen sind. Ansonsten werden es die Betreuer oder spätestens im Kolloquium jemand merken. Prägnant, wirklich jedes Wort muss zählen. Bekannt, vertraut, sie machen was Neues, aber sorgen sie dafür, dass die Leute ihnen folgen können. Also auch so Brücken bauen im Sinne von, wo kommen sie her. Und flüssig, wirklich ein sanfter Übergang von Satz zu Satz, Absatz zu Absatz. Wie gesagt, das sind so die Kriterien, bloß kein irgendwie gekünsteltes hochakademisches Deutsch oder so, irgendwelche abstrakten Formulierungen, die keiner mehr versteht, keine philosophischen Sachen da reinsetzen, sondern wirklich sagen, das haben sie gemacht und offen und ehrlich dazu schreiben. Also es gibt mal manchmal in Deutschland diese Krankheit, die Sachen möglichst kompliziert auszudrücken, das will keiner lesen. Was ich da empfehlen kann, ist, stellen Sie sich vor, Ihr Betreuer liest das Ganze im Zug nach Hause, hat vielleicht ein oder das andere Glas getrunken und muss die Sache dann noch verstehen. Nicht irgendwie betrunken in Deutsch oder so, aber einfach formuliert, dass die Leute das verstehen können, auch wenn sie gerade nicht hundertprozentig dabei sind. Okay, dann so noch ein paar praktische Tipps dabei zum Schreiben. Erster Punkt, und das tut auch ein bisschen weh, ja, es wird einige Zeit lang tatsächlich keinen Spaß machen. Also wenn Sie so in der Endphase sind, wo Sie sagen müssen, da müssen Sie einfach durch. Schönes Twitter-Meme. Und es gibt genug Sachen, die Sie vielleicht lieber machen wollen. Machen Sie so einen Someday-Ordner, wo Sie die Sachen erstmal sammeln. Dann, wie gesagt, lesen Sie sich Literatur aus den Bereichen durch. Gucken Sie, dass Sie die Sprache aufnehmen, wie die Leute das ausdrücken. Gerade wenn Sie dann in die Endphase kommen, unterschätzen Sie nicht die abschließende Formatierung. Und zwar auch wirklich dieses, Sie drucken es aus und gehen es gedruckt nochmal durch. Ich hatte jetzt wieder eine Arbeit, da stand drin auf der ersten Seite irgendwie Fehler, Abbildung, bla bla blub, also dieser typische Wortfehler. Wenn das auf der ersten Seite ist, dann ist die Stimmung schon mal hin. Da vielleicht ein bisschen drauf achten. Dann Writing is Rewriting, gehen Sie vielleicht mehrfach durch. Haben Sie auch den Mut zum Shitty First Draft, hat eine Autorin mal gesagt, die auch Schreibtrainings macht. Es ist noch nicht perfekt, muss es auch nicht sein. Schreiben Sie es erstmal hin, haben Sie eine Basis zum Korrigieren. Und wenn Sie es korrigieren, machen Sie einen Medienwechsel, dass Sie es auf Papier lesen und dann korrigieren. Also wirklich mit Rotstift und wenn Sie es dann umgesetzt haben, schön mit Edding durchstreichen, dann kann man sich auch ein bisschen abregen. Und es ist normal, dass Sie viele Sachen sehen. Ich habe meine Dissertation einer Kollegin gegeben. Ich habe sie dann so zurückbekommen. Es war gut, sie hat sie besser gemacht. Ziel dabei ist, dass Sie die Sachen selbst lösen können. Einige Sachen sind Stilsachen, wo Sie sagen müssen, Sie schreiben halt anders. Ist okay. Überlegen, wie man es umsetzt. Wenn die Leute sagen, hier habe ich was anders verstanden, ist es nicht das Problem der Personen, die sagen, sie haben es anders verstanden, sondern ihr Problem, sie müssen es dann halt besser formulieren. Generell noch so ein paar Tipps zum Schreiben. Kontinuierlich schreiben, keine langen Unterbrechungen, also nicht mehrere Tage nichts was anderes machen. Vielleicht mit einem Ritual beginnen, dass sie sich einen Kaffee aufsetzen, sich hinsetzen, immer gleich beginnen. Downward Slope ist so eine nette Sache. Gerade mit dem Outline passt das sehr gut. Sie sind mitten im Absatz drin, wissen ganz genau, wie es weitergeht und dann stoppen Sie für den Tag. Und am nächsten Tag beginnen Sie, lesen sich die erste Hälfte des Absatzes durch, gehen bis zur Stelle, wo Sie gestoppt sind, gucken ins Outline, wissen, wie es weitergeht und schreiben dann weiter. Da kommen Sie leichter in den Schreibfluss rein, weil Sie da nicht wirklich an einem toten Punkt geändert haben, sondern an einem, wo Sie ganz genau wussten, so muss ich weiterschreiben. Clear to neutral, dass man am Ende halt die Sachen so aufräumt, dass man am nächsten Tag direkt weiterarbeiten kann, ist auch nochmal ganz nett. Dann wie andere Verpflichtungen beachten, so Sachen wie Lehrveranstaltungen kann man ja auch nicht einfach unterbrechen. Wenn jetzt hier jemand reinkommen würde und sagen würde, hey, kannst du mal kurz, müsste man auch sagen, nee, geht nicht. Vor dem Online gehen, ja, Tür zu oder abschließen und erreichbare Schreibziele setzen. Also lieber was man jeden Tag erreicht und übertrifft, als so die hohen Ziele, die man nur ein- oder zweimal schafft, weil die sind ziemlich demotivierend. Und auch wirklich zu sagen, man muss halt nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein. Also, dass man halt sagt, man schreibt woanders, zum Beispiel in der Bibliothek, wo einen keiner stört, zieht das Ethernet-Kabel raus. Oder wenn einem irgendwas einfällt, schreibt man sofort auf, dass es aus dem Kopf ist. Eine nette Coaching-Person meinte mal, irgendwie nur Sklaven sind 24 Stunden erreichbar. Da ist was dran. Generell so zum Zeitmanagement, vor allen Dingen halt wichtig, die Sachen, die sie nicht machen, die sie wirklich ausschließen, wo sie sagen, nee, mache ich nicht. Feste Zeiten einführen und verteidigen. Andere Leute wollen immer ihre Zeit haben. Systemverändernde Konkurrenz abschaffen, zum Beispiel mal den Fernseher oder Netflix halt mal für die Zeit. Das sind ja nur 6 Monate. Andere Leute sitzen länger im Gefängnis. Und Zeitrahmen einhalten, keine Ablenkung, kein Perfektionismus. Klappt nicht, weil die Arbeit von mehreren Leuten gelesen wird. Sie können nichts perfekt machen für mehrere Leute. Und halt wirklich harte Deadlines. Muss jetzt nicht im ursprünglichen Sinn sein, so nach dem Motto, die Linie, über, wenn ein Gefangener drüber geht, wurde halt erschossen. Das wäre dann zu hart, aber es muss wirklich eine harte Deadline sein. Nichts, was man die ganze Zeit verschieben kann. Wenn Sie wissen wollen, wo Ihre Zeit hingeht, es gibt ja nette Applikationen, die sowas genau messen, die Ihnen dann ganz genau sagen, wie viel Zeit Sie wirklich auf Facebook und Twitter verbracht haben oder mit irgendwelchen Spielen verbracht haben. Kann man sie mal installieren und mal reingucken. So, aufgabenmanagementmäßig, so als Tipp, Sie haben eine sehr komplexe Tätigkeit, eine Abschlussarbeit. Die müssen Sie runterbrechen in konkrete To-Dos, die Sie wirklich an einem Tag erledigen können. Keine To-Dos aufschreiben, die Sie nicht innerhalb von 24 Stunden, besser innerhalb von 8 Stunden, noch besser innerhalb von 4 Stunden erledigen können. Wirklich Sachen, die Sie am Ende des Tages wirklich abhaken können. Schaffbare To-Dos, dass Sie wissen, was kommt als nächstes. Gerade wenn so Sachen sind, die dauern nur 2 Minuten, machen Sie sofort, sind Sie vorbei. Aufschreiben dauert länger. Pomodoro-Technik ist so eine nette Sache, dass man halt sagt, 20 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, wiederholt das Ganze 4 Mal, macht 25 bis 30 Minuten Pause und fängt wieder von vorne an. Kann also sich auch sehr rentieren. Jeden Tag was machen und wie gesagt, enge, externe, klar definierte Deadlines, zum Beispiel von Betreuer oder Konferenzen. So ein kleiner Tipp, was die Software betrifft. Wie gesagt, kein Freund von Word. Was ich sehr empfehlen kann fürs Schreiben ist Scrivener. Ist eine schöne Software, gibt es für Mac und für Windows und auch für iPads und Co. Ist von einem Autor für Autoren geschrieben und hat so ein paar niedliche Funktionen drin. Sah bei mir dann zum Beispiel so aus. Hier ist so die Gliederung drin. Okay, kann man sagen, hat jeder andere auch noch. Aber das sind im Prinzip in sich geschlossene Textelemente, die kann man ohne Probleme verschieben. Und Sie können von diesen einzelnen Textelementen Snapshots machen, dass Sie halt sagen, speichere mir das Ganze. Und dann haben Sie hier so eine Art Versionskontrolle drin. Informatiker werden sowas Ähnliches kennen. Und das macht halt dann sehr viel Spaß, wenn man halt Sachen überarbeitet, nach dem ersten Draft alles markiert, einen Snapshot macht. Und da kann man munter rumändern und rumhantieren. Hat auch eine nette Backup-Funktion, das Sie sowieso immer mitnehmen. Gerade wenn Sie Word machen, speichern Sie es unter fortlaufenden Nummern, dass Sie einzelne neue Dateien haben. Mir sind jetzt mindestens 2 Fälle bekannt von Personen, bei denen ist Word abgeschmiert und die Datei ließ sich nicht mehr öffnen. Wenn das Ihre einzige Datei ist, macht es keinen Spaß. Und das hat halt so eine schöne Backup-Funktion. Oder halt auch so ein Vollbildschreibmodus und diverse andere Sachen. Und zu guter Letzt, Perspektive behalten. Es ist nicht die Welt. Es ist eine Abschlussarbeit. Sie ist schwierig. Sie haben es vorher noch nie gemacht. Ja, einige Sachen werden stressig sein. Aber Sie müssen halt zeigen, Sie sind kompetent dabei, unabhängig kritisches Denken, dass Sie die Sachen professionell umsetzen. Wie gesagt, da kommen diese ganzen Sachen von vorher. Sie haben ein gutes Thema, das Ihnen Spaß macht, wo Sie die Kompetenzen haben. Sie haben einen Betreuer, der Ihnen weiterhelfen kann. Sie kommen an die Literatur ran. Sie haben sich die richtigen Notizen gemacht. Sie ordnen die Sachen vernünftig, machen einen schönen Text raus und zeigen damit, dass Sie in Ihrem Studium was gelernt haben. Und das werden Sie bei der Arbeit auch. Also ich kenne keine Person, die am Ende der Arbeit nicht gesagt hätte, wenn ich es nochmal machen würde, hätte ich es komplett anders gemacht. Gehört dazu. Sie zeigen, Sie haben dazu gelernt. Jo, letzte Minute. Ein paar Literaturempfehlungen noch. Das sind 4 Bücher zum Thema Schreiben, die ich sehr empfehlen kann. How to Write a Lot, gerade wenn es um inneren Schweinehund geht. Und die Person kann verdammt gut schreiben, wenn man sich Artikel von dem durchliest. The Craft of Scientific Writing, wo es eher so um Stilhandwerk geht. Wenn es um Publikationen geht, gerade um rauszufinden, welche Fachzeitschriften wollen welchen Stil haben und so weiter, ist Writing for Peer-Reviewed Journals sehr schön. Und allgemeine Forschungssachen, The Craft of Research. Was eine eingeschränkte Buchempfehlung ist, mit so ein bisschen was mit einem Grain of Salt, wie es so schön heißt, nehmen, ist das Buch hier, weil ich bin bei dem nicht so ganz neutral. Das war ein Just-for-Fun-Projekt während meiner Diss. Ich musste irgendwas anderes machen, das kam bei raus. Da sind so ein paar Tipps drin, wenn es so um Ideen geht. Ist frei verfügbar als PDF, unter anderem auf dieser Webseite hier. Können Sie so runterladen, da stehen halt gerade so Sachen drin, wie man mit Ideen umgeht und so weiter. Für so Medieninformatik-Leute und vielleicht so Großteil der Inhalte heute ist so ein Skript, so persönliche Anmerkungen zum Schreiben von Berichten, auch auf der Webseite, auch auf Deutsch, was im Prinzip so die wichtigsten Punkte vom Vortrag nochmal zusammenfasst als Text. Und wenn das um den Vortrag selbst geht, das war jetzt heute eine etwas verkürzte Version und ich habe es fast gut getimt, ich liege 2 Minuten drüber, aber den Vortrag in einer etwas längeren Version habe ich auch mal raufgesetzt. Allerdings spreche ich da alleine in der Kamera und das macht echt keinen Spaß. Also allein Mikrofon. Aber da haben Sie den ganzen Vortrag nochmal, wenn Sie da noch irgendwelche Informationen rausziehen wollen, wenn es jetzt an einigen Stellen vielleicht ein bisschen zu schnell war. Jo, und damit bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, werden wir wahrscheinlich machen können, solange der Referent noch nicht da ist, der neu reinkommt, können Sie sie gerne stellen. Aber erstmal vielen Dank. Ja, gibt es noch Fragen? Ja.
Mein Betreuer hat mich gefragt, ob ich Englisch oder Deutsch schreibe und ich habe keine Ahnung.
Wie gut können Sie Englisch?
Eigentlich schon einigermaßen gut, ja, aber mir fällt es
schreiben Sie es auf Deutsch. Naja, das Problem ist, ich würde Ihnen empfehlen, schreiben Sie mal einen Abschnitt, Kapitel oder sonst irgendwas, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, geben Sie Ihrem Betreuer und er soll Ihnen sagen, was Sie schreiben sollen. Weil es extrem schwierig ist, sich selbst einzuschätzen, wie gut man Englisch kann. Ich habe von einigen, also bei den Berichten gibt es immer das Abstract in Deutsch und Englisch. Und das Englisch, was man liest, das ist stellenweise halt wirklich, naja, eher denglisch. Also es ist von der Grammatik her und so weiter nicht so, wie man es normalerweise schreiben würde. Und da würde ich einen Betreuer bitten um eine Einschätzung, ob es Sinn macht, dass Sie es auf Englisch schreiben. Vorteil ist, wenn Sie es nachher nochmal weiterverwenden wollen, eine Publikation draus machen, die werden meistens Englisch sein, weil die Wissenschaftssprache ist Englisch oder genau gesagt gebrochenes Englisch.
Also die ganzen Paper sind halt auch Englisch.
Ja, ja, und da haben Sie auch Vorteile, wenn Sie es zitieren und so weiter. Aber unterschätzen Sie es nicht, also es macht keinen Spaß, einen Text zu lesen auf Englisch von einer Person, die noch nicht so weit ist, das braucht auch. Und normalerweise, wenn die Sachen veröffentlicht werden, wir schreiben jetzt auch wieder ein Paper auf Englisch, wir gucken gegenseitig drüber, gucken bei der Wortwahl und so weiter. Meistens geht es auch noch um einen Proofreader, der nochmal drüber guckt. Die Sachen werden auch von Deutschen selten so eins zu eins einfach auf Englisch geschrieben. Also es dauert eine ganze Weile, bis man da reinkommt. Da würde ich, wie gesagt, die einfachste Variante ist, meine Seite auf Englisch, Seite auf Deutsch sagen, es ist selbe Kapitel, was macht für Sie mehr Sinn? Und wenn er sagt, hey, Englisch ist okay, dann schreiben Sie es auf Englisch.
Gute Frage. Wie geht man denn jetzt mit englischen Papern um, die man in einer deutschen Ausarbeitung zitieren möchte? Soll man wirklich jetzt selbst übersetzen?
Sagen wir so, was Sie zitieren, in den meisten Fällen würde es paraphrasiert sein. Das heißt, Sie fassen mit Ihren eigenen Worten zusammen, weil Sie nicht das ganze Paper brauchen, sondern bestimmte Abschnitte davon oder die Kernaussage mit Ihren eigenen Worten. Wenn Sie ein wörtliches Zitat machen, das bietet sich meines Erachtens vor allen Dingen nur dann an, wenn es wirklich um Definitionen geht, wo jedes Wort zählt. Und da können Sie sich überlegen, ob Sie da die deutsche Übersetzung drunter setzen. Da würde ich auch einen Betreuer fragen, ob er es haben will. Aber ist ja nicht so, dass Sie da einfach sagen, Copy-Paste und dann rein. Das hat man leider auch manchmal, dass es dann so heißt, dann werden halt Studien berichtet, Studie 1, Studie 2, und dann sind riesen Textabschnitte einfach übernommen und wörtlich zitiert, was besser ist, als sie einfach so reinzusetzen. Aber Sie fassen es ja mit Ihren eigenen Worten in den meisten Fällen zusammen und da ist dieses Problem nicht da. Oder in welchem Bereich schreiben Sie, wo Sie wirklich wörtlich Englisch zitieren wollen?
Also Moment, ich muss eine Hausarbeit machen im Bereich User Experience. Mhm. Und da sind die ganzen Paper, die Basis bilden, alle auf Englisch.
Ja klar, aber es geht ja um die Informationen, die drin sitzen. Also Sie können ja das Paper nehmen, abstrahieren, was ist die Bedeutung, was sind die Kernaussagen. Die sind ja von der Sprache her unabhängig. Und Sie fassen sie ja damit Ihren eigenen Worten zusammen. Also wenn die zum Beispiel sagen, keine Ahnung, eigentlich bräuchte man relativ viele Leute, aber 10 Leute reichen. Also sagt das halt auf Englisch, dann müssen Sie halt auf Deutsch sagen, der hat halt gesagt, 10 Leute reichen.
Wäre es grundsätzlich okay, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich eine Definition hat oder so, dass man auch zwischendrin einen einzelnen englischen Satz hat?
Würde ich einen Betreuer fragen, kann sich je nachdem unterscheiden. Ich würde einfach sagen, schmeißen Sie den Englischen rein, weil, wie gesagt, Standard ist, dass die Leute Englisch können. Sie können es auch mit Ihren eigenen Worten dann übersetzen und dann halt Englisch reinsetzen, weil es immer sein kann, dass über der Übersetzung, eine wirklich sehr gute Übersetzung, ist verdammt schwierig. Also wenn man gerade Fragebögen-Items übersetzt. Ja, genau, da wird es halt schwierig. Und da können Sie halt sagen, okay, das ist das Original und dann halt machen Sie die deutsche Übersetzung hin oder fassen Sie mit Ihren eigenen Worten zusammen. Das passt auch. Okay, falls noch Fragen sind, wie gesagt, gerne E-Mail schicken oder nachher noch kurz ansprechen. Aber ich glaube, wir müssen den Raum, glaube ich, jetzt langsam freigeben. Jo, wie gesagt, nochmals vielen Dank und viel Erfolg beim Schreiben. Thank you.